Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Heute die Folge 38 und der Sommer ist endlich da. Die Fußball-Europameisterschaft, die ist auch schon im vollen Gange. Und Manon, wie ist das eigentlich bei dir? Bist du so ein richtiger Fußballfan? Verfolgst die Spiele oder sagst du eher, da überlasse ich lieber den anderen?
Ja, hallo Marc erstmal. Also tatsächlich ist es bei mir so, normalerweise gucke ich keinen Fußball, aber sobald Europameisterschaft oder Fußball-Weltmeisterschaft dann kommt, da bin ich dabei und gucke mir das dann auch an. Da lasse ich mich dann von den Fieber der anderen mit anstecken.
Und dann nur die deutschen Spiele oder auch grundsätzlich Fußball-EM und WM?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man irgendwie gerade so in der Gruppe ist oder auch irgendwo im Restaurant sitzt, wo gerade Public Viewing läuft, dann gerne auch die anderen Mannschaften. Und ich muss ja auch zugeben, ich bin auch Fan der englischen Fußballmannschaft.
Okay. Genau. Interessant. Nicht schlecht. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich bin eigentlich auch gar kein Fußballschauer, aber bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften schaue ich auch. Früher, als ich noch kein Kind hatte, da habe ich tatsächlich dann fast jedes Spiel geguckt. Also wenn ich halt irgendwie Zeit hatte, auch teilweise natürlich unterwegs oder wenn ich eben sonst wie zu Hause auch, habe ich relativ viel geschaut. Aber das ist jetzt natürlich durch. Jetzt konzentriere ich mich dann sozusagen in der Regel tatsächlich nur auf die deutschen Spiele. Und auch die sind nicht mehr ganz so fest in meinem Terminplan wie früher. Aber nichtsdestotrotz, faszinierend ist ja auch immer, wie die, sage ich mal, so die Profifußballer oder auch grundsätzlich Profisportler, wir haben ja dieses Jahr auch noch die Olympischen Spiele, wie die das dann hinbekommen, bei der Hitze tatsächlich auch die ganze Zeit solche Höchstleistungen abzuliefern. Ich sag mal, für uns Freizeitsportler, wir machen das ja teilweise auch. Man merkt da aber auch einfach, dass man in der viel, viel schneller verbraucht bei Hitze als sonst.
Erstens das und auch wenn man sich das mal anschaut, auch so ein Marathon oder so, die haben ja dann an den verschiedenen Streckenposten auch immer so Getränke, die sie trinken oder so, ich weiß gar nicht, was das ist, Müsli-Riegel, Proteinriegel, das können wir ja gleich klären, die sie sich dann ganz schnell reinschieben, um dann ganz schnell Energie zu bekommen. Also von daher, man verliert schon einiges an Flüssigkeit und Energie.
Und wie wir das vor allem eben auch als Freizeitsportler alles wieder auffüllen können und wie das sich grundsätzlich mit dem Thema Sport und Ernährung verhält, das ist heute unser Thema bei dieser aktuellen Folge von Ernährung Plus und unsere Expertin, die heißt Friederike Kräft.
Friederike Kräft ist Diätassistentin und Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe. Sie ist tätig an der Schule für Diätassistenz am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Besondere Schwerpunkte ihrer Lehrtätigkeit neben der Sporternährung sind die Lebensmittelkunde, projektbezogene Ernährungsberatung und die ernährungstherapeutischen Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen.
Hallo.
Hallo.
Ja, und da Manon und Friederike sich dann doch schon seit einigen Jahren kennen, haben wir heute besprochen, dass ich dich auch einfach duze, Friederike. Und wir legen direkt los mit der ersten Frage. Sport ist Mord, heißt es ja manchmal so schön. Warum ist das eigentlich Quatsch und welche Rolle spielt denn beim Erbringen körperlicher Leistungen eigentlich die Ernährung?
Ob das wirklich Quatsch ist, möchte ich mal in den Raum gestellt lassen. Weil jeder, der schon mal in ein Gesicht geguckt hat, der in einen Zieleinlauf gelaufen ist oder wenn man selber nach einer Stunde Joggen nach Hause kam, ist dieser Satz wohl schon sehr oft zumindest geistig gefallen. Aber ich denke, ich sage überhaupt nichts Neues, wenn ich behaupte, dass körperliche Aktivität sich einfach positiv auf die Gesundheit auswirkt. Wer regelmäßig körperlich aktiv ist, kann damit sein allgemeines Wohlbefinden, seine körperliche und auch seine psychische Gesundheit steigern. Das Herz-Kreislauf-System und auch die Entwicklung von Muskel- und Skelettsystem werden gestärkt. Also regelmäßige körperliche Aktivität wirkt sich halt auch positiv auf die Prävention von Krankheiten vor. So, welche Rolle spielt jetzt die Ernährung? Natürlich eine große, wobei ich aber differenzieren muss. Wenn ich eine 7-Jährige frage, ob sie Sport macht, wird sie sagen, ja, ich voltigiere. Wenn ich einen 28-jährigen Mann frage, er sagt vielleicht, ja, ich spiele leistungsmäßig Handball. Die 43-Jährige sagt, ja, ich gehe einmal zum Yoga in der Woche und schaffe es vielleicht zweimal, dreimal zu joggen. Der 61-Jährige Mann wird mir sagen, ja, ich mache Sport, ich spiele Schach und Dart. Und auch die 87-Jährige wird sagen, ja, ich mache Sitzgymnastik im Seniorenkreis. Alle diese Leute machen Sport. Müssen sie sich deshalb alle gleich ernähren? Nein.
Gleich ernähren müssen sie sich wahrscheinlich nicht, aber Getränke, also die Flüssigkeitszufuhr, die ist ja wahrscheinlich noch wichtiger. Also gerade so auch, wenn man im Sommer Sport macht oder wie jetzt bei der Fußball-EM die Fußballspieler. Trinkt man denn da am besten Wasser? Früher gab es ja auch diese isotonischen Getränke. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Oder auch so kalte Kräutertees. Was ist denn da das Beste, um den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen?
Der erwachsene Mensch besteht ja zu bis zu 65% aus Wasser, ein Säugling sogar bis aus zu 80% aus Wasser. Ohne einen regelmäßigen Nachschub an Flüssigkeit kann unser Körper überhaupt nicht funktionieren. Deswegen ist es zwingend notwendig, immer quasi die Flüssigkeit aufzufüllen. Das machen wir im besten Fall mit Wasser. Besten Fall mit Mineralwasser, weil da auch noch Mineralien drin sind. Du hast jetzt schon die isotonischen Getränke angesprochen. Die gibt es auch. Die haben ja meistens, erkennt man die im Laden ja an den lustigen bunten Farben. Die kann man natürlich nutzen. Vereinfacht gesagt sind das Getränke, die dann immer isotonisch sind, wenn etwa dieselbe Konzentration an Elektrolyten wie im Blut vorhanden ist. Dadurch können sie schneller aufgenommen werden. Es ist nicht zwingend notwendig, diese Getränke zu trinken. Es gibt Sportarten, da liegt es näher auf der Hand, aber für den normalen Freizeitsportler reicht ein normales Mineralwasser.
Okay, jetzt haben wir schon mal geklärt, wie es mit Getränken aussieht, aber wie ist es denn zum Beispiel mit Essen? Lässt sich denn irgendwie pauschal sagen, was wir bei sportlichen Aktivitäten so gar nicht essen sollten? Also zum Beispiel das Schnitzel mit Pommes, lieber vor oder nach dem Sport?
Wenn ich unseren Körper mit einem Auto vergleichen dürfte, der Vergleich hinkt an der einen oder anderen Stelle, nun gut, nehmen wir jetzt mal so hin, dann braucht das Auto Kraftstoff, um sich fortzubewegen. Was würdet ihr tanken, wenn ihr zeitnah von A nach B gelangen müsstet? Diesel oder Super?
Elektro.
Elektro. Die meisten oder zumindest die Formel-1-Rennfahrer werden wohl, ich bin nicht so tief im Thema drin, aber werden wahrscheinlich nicht den Diesel wählen. Ja, sie würden wahrscheinlich das Superbenzin wählen. Der Trecker tuckert mit dem Diesel. Ja, das Rennauto, das Formel-1-Auto wird wahrscheinlich mit dem Superbenzin laufen. Und ähnlich ist das quasi mit unserem Körper. Wir können ihm beides zufügen. Er läuft mit beidem, deswegen hinkt der Vergleich. Aber jetzt wäre quasi das Schnitzel mit Pommes eher so die Diesel-Variante. Und super tanken wir, das könnte ich jetzt gar nicht genauso mit einem Gericht sagen. Aber insgesamt so die Kohlenhydrate hat unser Körper schon sehr gerne. Die kann er am besten schnell in Energie umwandeln. Und daher, wie gesagt, kommt es ein bisschen darauf an, was ich dem Körper gebe, wie die Leistung wird, die hinten rauskommt sozusagen.
Aber es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Abstand zum Essen direkt, oder? Also wenn ich jetzt irgendwie was esse und dann sportliche Höchstleistungen erbringen soll, ist ein bisschen schwierig, oder? Also ich meine zum Beispiel auch beim Schwimmen oder so mit vollem Magen ins Wasser ist ja jetzt auch nicht optimal.
Auch so ein Marathon mit vollem Magen stelle ich mir eher unangenehm vor, weil auch einfach bei sportlicher Betätigung wird die Verdauung auch eingestellt. Weil, wie gesagt, da die Kraft in anderer Muskulatur benötigt wird. Ja, es kommt natürlich darauf an, was man vorher isst und auch wann man es vorher isst. Natürlich gibt es aber auch das Bild der schnellen Banane zwischen einem Tennis-Match sozusagen. Also es gibt durchaus auch Lebensmittel, die zwischendurch schnell genommen werden können. Oder Manon hat es eben angesprochen bei dem Marathon, wenn an diesen Verpflegungsstationen gibt es immer, da sind es meistens Gels, die gereicht werden, die dann aber auch notwendig sind, um schnelle Energie zu liefern.
Aber das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, weil jetzt stelle ich mir gerade die Frage, also so ein Freizeitsportler, kein Profisportler, sondern ein Freizeitsportler. Guckt der dann auf den Punkt, so ich spiele heute Tennis, deshalb esse ich heute das und das? Oder sollten auch Freizeitsportler sich generell, also generell sollten wir uns immer ausgewogen ernähren, aber haben die auch so 7 Tage in der Woche dann ihren Sport im Kopf oder wirklich nur dann an dem Tag, wo sie den Sport auch machen und da gucken sie dann, dass sie in dem Moment erstmal viele Kohlenhydrate und hinten raus vielleicht die Proteine bekommen. Wie ist das am besten?
Eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es kommt darauf an, ob man, was man mit seinem Sport erreichen möchte. Mache ich ihn aus Lust und Laune und zum Ausgleich für meinen Alltag, ist dieses, denke ich, nicht besonders wichtig. Will ich damit vielleicht einen Pokal mit nach Hause bringen oder möglicherweise sogar Geld verdienen, dann muss ich andere Prioritäten setzen. Die Leistungssportler haben Ernährungspläne, da macht sich, glaube ich, der normale Durchschnittsbürger überhaupt keine Vorstellung davon. Der Freizeitsportler kann seine Leistung steigern mit einer richtigen Ernährung, die er dann quasi auch in seinen Alltag einbauen muss.
Ja, und gibt es aber irgendwelche Makro- und Mikronährstoffe, die vielleicht unser Körper auch ganz generell bei sportlicher Aktivität braucht, also jetzt auch erstmal unabhängig von der Sportart?
Ja, die Makronährstoffe sind ja die eigentlichen Energielieferanten, also wie das Protein, die Fette und die Kohlenhydrate. Nicht nur für die Sportler spielt das ja eine wichtige und entscheidende Rolle, um leistungsfähig zu sein und dem Körper ja auch einfach die optimalen Ressourcen zur Regeneration zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen auch die Mikronährstoffe. Darunter sind dann die Vitamine und Mineralien. Sie sind winzige, aber genauso wichtige Substanzen, die ja dann unter anderem für die Immunfunktion unterstützen, aber auch zur Muskelerholung oder auch zur Energieproduktion beitragen. Da wäre ja zu einem das Vitamin C zu nennen, was ja ein Antioxidant ist und die Zellen vor oxidativen Stress schützt, der einfach durch intensives Training verursacht wird. Aber Vitamin C unterstützt zum Beispiel auch die Kollagenbildung, die Reparatur von Gewebe unterstützt. Und das wiederum hilft ja auch dann bei der Regeneration von Muskeln und Gewebe. Das Vitamin D, was wir aufnehmen, sorgt für einen normalen Kalziumspiegel im Blut, was wiederum zu einer normalen Muskelfunktion beiträgt. Aber auch Kalzium ist wichtig für die gesunden Knochen. Eisen nicht zu vergessen für den Sauerstofftransport im Blut und auch einfach für eine normale kognitive Leistung, die wir ja auch bei vielen Sportarten erbringen müssen. Und es verringert Müdigkeit und einfach Ermüdung. Und zu guter Letzt wohl das bekannteste, das Magnesium. Ähnlich wie das Calcium kann Magnesium Muskelkrämpfe nach dem Sport verhindern und es trägt einfach zu einer normalen Muskelfunktion bei. Hier kann ich aber schwer Prioritäten setzen, weil alles wie ein Zahnrad ineinander greift und sich gegenseitig bedingt.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, eigentlich ist das ja auch für alle wichtig, unabhängig von der Sportart, also zumindest auch was die Mikronährstoffe angeht. Aber es ist ja doch ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel den Marathon laufe oder ob ich im Fitnessstudio meine Kraft trainiere. Wie ist denn da so, also auf welche Mikronährstoffe sollten denn jetzt eher so die Ausdauersportler achten und auf welche eher die Kraftsportler?
Also um diese Frage so pauschal wie möglich zu beantworten, ja, würde ich sagen, vielleicht sollte der Kraftsportler sein Augenmerk ein wenig mehr auf die Proteine setzen. Der Marathonläufer bräuchte vielleicht dann eher die Kohlenhydrate. Beide Gruppen brauchen natürlich immer das Gesamtpaket. Aber der Marathonläufer braucht die Kohlenhydrate, um einfach lange durchzuhalten und vorwärts zu kommen. Es ist hier eine Ausdauersportart, wo ja sehr lange Zeit Energie zur Verfügung steht. Der Kraftsportler braucht immens viel Energie, aber nur für einige paar Sekunden, um quasi das Gewicht anzuheben. dafür bedarf es dann einfach mehr Muskelmasse, die er züchten kann, indem er einfach sein Augenmerk mehr auf das Protein setzt.
Wir haben jetzt gehört, Kohlenhydrate für die normalen Freizeitsportler, also Marathon oder sowas. Das heißt, da muss man einfach ganz viele Nudeln essen. Was essen denn die Menschen, die Kraftsport machen und da ganz viel Proteine essen möchten? Abgesehen von Proteinriegeln, die es immer in Fitnessstudios gibt.
Die essen sie gerne. Aber natürlich kann man das auch mit ganz normalen Lebensmitteln hinbekommen. Ganz weit vorne sind solche Klassiker wie Magerquark, wie körniger Frischkäse oder Hüttenkäse auch genannt. Alle Milchprodukte sind dort sehr beliebt. Natürlich gibt es auch unter den Kraftsportlern Veganer, die dann eher auf Sojaprodukte, Linsenerzeugnisse zurückgreifen, wobei der Körper das tierische Eiweiß ein bisschen besser aufnehmen kann als das pflanzliche Eiweiß. Aber beides funktioniert natürlich.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange mit Freizeitsport? Wenn ich noch gar nicht so richtig drin bin und jetzt bin ich voll motiviert und möchte da Gas geben und dann eben auch meine Ernährung entsprechend daran anpassen an den Sport, den ich mache. Wo kann man sich denn da eigentlich am besten informieren oder sollte man direkt zu einer Ernährungsberaterin wie dir zum Beispiel gehen? Was ist denn da der sinnvollste Weg?
Der Weg zu einer Diätassistentin schadet nie. Nein. So, nein, letztendlich ist es quasi die gesunde Ernährung, die einen voranbringt. Da kann man sich auf der Seite der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, informieren. Jeder von uns hat hoffentlich die Lebensmittelpyramide vor seinem geistigen Auge. Und wer sich daran hält, ist auf einer völlig sicheren Seite. Wer tiefer in diese Materie einsteigen will, da gibt es viele seriöse Internetseiten, wo man einfach nochmal nachrecherchieren kann.
Ernährungspyramide, vielleicht für die Sie nicht kennen, was heißt das genau?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat die gesunde Ernährung dargestellt in Form einer Ernährungspyramide. Eine Pyramide ist ja immer so aufgebaut, dass sie unten eine breite Basis hat und sich nach oben hin verjüngt. In dieser Pyramide sind jetzt einzelne Fächer abgeteilt und je größer quasi das Fach ist, desto mehr darf man davon am Tag zu sich nehmen. Unten sind Lebensmittel wie die Getränke, wie Brot, Reis, Nudeln, also die kohlenhydratreichen Lebensmittel und auch Obst und Gemüse. Davon können wir reichlich am Tag zu uns nehmen. In der Mitte befinden sich dann Lebensmittel wie zum Beispiel Käse, Wurst, Eier, also die eiweißreichen Lebensmittel. Nach oben hin verjüngt es sich dann quasi, die Fächer werden immer kleiner und hier finden wir sowas wie Snacks, Süßigkeiten, Fette und Öle.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, sage ich mal, ausreichend als normaler Freizeitsportler, wenn man sich eben an die allgemeinen Ernährungsempfehlungen hält und auch diese Ernährungspyramide einhält ein Stück weit. Aber wie sieht das denn aus im Profisport? Was ist da denn der große Unterschied? Die ernähren sich doch tatsächlich anders, oder? Und die haben doch auch immer so einen ganzen Stamm an Ernährungsberaterinnen und Beratern.
Das ist richtig. Die brauchen sie auch einfach, weil hier der Körper Höchstleistung vollbringen muss. Und die bekommt man nur dann hin, wenn man das Richtige tankt, um wieder das Bild vom Auto aufzunehmen. Hier wird aber ganz individuell auf die Person geguckt. Wie groß ist sie? Wie alt ist sie? Wann ist welche Belastung vonnöten? Und auch was für eine Sportart wird einfach betrieben. Und wie gesagt, da muss ein Schachspieler ganz anders agieren wie ein Skispringer oder wie ein Ultramarathonläufer. Und wie gesagt, da kann ich jetzt gar nicht pauschal sagen, wie sich wer ernährt, weil es so individuell einfach ist.
Ich glaube, dass sich ja das tatsächlich, wenn wir jetzt mal wieder zum Fußball zurückkommen, wegen der EM, auch stark gewandelt hat, weil früher war das für mich so, Fußballer essen bestimmt irgendwie so ganz viel Fleisch oder müssen auch so viel Fleisch essen wegen der Proteine. Aber man liest ja jetzt auch immer mehr von Fußballspielern, die sich vegetarisch ernähren oder auch vegan, habe ich auch schon gelesen. Da frage ich mich dann auch, mein Gott, wie machen die das, um dann trotzdem diese ganze Energie zu kriegen, die sie ja dann bei so einem Fußballspiel auch brauchen. Weißt du, wie viel Energie verbraucht wird oder kannst du ungefähr abschätzen bei einem 90-minütigen Fußballspiel, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ohne Verlängerung, ohne Elfmeterschießen, so 90 Minuten rennen, wie viel Energie man im Durchschnitt verbraucht?
Für mich eine komplizierte Frage, weil ich in der Materie des Fußballs nicht so ganz zu Hause bin, um das mal nett auszudrücken. Ich möchte aber mal behaupten, oder ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, dass wenn ich behaupte, dass wenn ich Torhüter bin, anders meine Kalorien verbrenne, als wenn ich Stürmer oder Verteidiger bin. Es sind ja genauso Unterschiede, ob wir uns jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel der Frauen anschauen oder der Männer. Ist mein Fußballspieler, Spielerin 1,60 groß oder 1,90? Ist da gerade erst 19 geworden oder vielleicht schon 36? All das beeinflusst die Zahl an Kalorien quasi, die verbraucht werden. Und deswegen fällt es mir da ganz schwer, eine Zahl zu nennen. Sie wird auf jeden Fall groß sein. Also ein Fußballspieler legt ja mehrere Kilometer auf einem Spielfeld während eines 90-minütigen Spieles zurück. Ich glaube, das ist den meisten Laien auch gar nicht so bewusst, wie viele Kilometer das dann wirklich sich da summieren. Aber ein Halbmarathon ist es bestimmt.
Und okay, wir haben jetzt verstanden, es ist also sehr, sehr individuell, aber gibt es denn vielleicht da irgendwie eine Formel, wenn ich jetzt zum Beispiel auch meinen ganz persönlichen Kalorienbedarf beim Sport errechnen möchte? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das dann genauer zu spezifizieren?
Da gibt es auf jeden Fall Formeln, die ich aber hier gar nicht so aufzählen möchte. Vielleicht lieber grundsätzlich, wie man es errechnet. Wir haben zum einen den Grundumsatz. Das ist die Menge an Energie, die dein Körper täglich benötigt, um alle überlebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten, wie die Körpertemperatur, die Arbeit der Organe, die Verdauung, die Atmung. Das ist quasi unsere Basis. Darauf kommt der Leistungsumsatz. Das sind die Kalorien, die durch körperliche Aktivität, wie zum Beispiel Sport, aber auch die Alltagsbewegung, verbrannt wird, und der wird gemessen mit dem PAL-Wert, mit dem Physical Activity Level. Also nicht nur den Sport, den wir treiben, sondern auch unsere Alltagsbewegung. Das ist die Hunderunde durch den Park, das sind die Treppen hoch zur Wohnung, das ist der Einkaufsmarathon, den man manchmal im abendlichen Gewusel noch macht. Das wird quasi auf den Grundumsatz hochgerechnet. Wenn man es dann noch genauer haben möchte, kann man noch mit MET rechnen. MET ist nicht das lustige Igeltier, was man mit Zwiebelchen garniert. MET ist auch Met, ist auch nicht das Getränk mit dem Honig, sondern MET ist das metabolische Äquivalent. Das ist quasi der Kalorienverbrauch einer aktiven Person im Vergleich zu ihrem Grundumsatz. Heißt, hier können wir den Energieverbrauch nochmal messen bei körperlichen unterschiedlichen Aktivitäten. Spiele ich Dart, verbrauche ich weniger, als wenn ich Basketball spiele. Und die Theorie hinter diesem metabolischen Äquivalent basiert darauf, wie viel Sauerstoff der Körper während der Aktivität im Vergleich zu seinem Ruhezustand verbraucht. Das sind alles, da gibt es Listen, wofür jede Sportart dieser MET-Wert abgebildet wird, die man aber im Internet auch relativ leicht findet.
Also das ist interessant, weil das bringt mich zur Abschlussfrage. Also eigentlich soll ja im Vordergrund immer der Spaß stehen, wenn man sich sportlich betätigt, dass man sich bewegt, dass man Freude daran hat. Aber der ein oder andere macht es natürlich auch, um Gewicht zu verlieren. Und da wäre jetzt die Frage, was ist denn da aus deiner Sicht so die Sportart, wo das am leichtesten gelingt? Also Dart ja wahrscheinlich eher nicht.
Ganz gleich, wie oder warum man abnehmen muss oder möchte. Es funktioniert immer nach demselben Prinzip. Die Energieaufnahme muss geringer sein als der Verbrauch. Sport trägt natürlich dazu bei, Energie zu verbrennen. Man muss aber, wie gesagt, kein Fachmann sein, um zu sehen, dass Schach oder Dart einen da jetzt nicht so voranbringen. Ich gebe aber zu bedenken, dass man etwas finden muss, was in seinen persönlichen Alltag passt. Denn man muss irgendwas finden, mit dem man dem inneren Schweinehund ansatzweise die Stirn bieten kann. Wenn ich also erkenne, dass ich durch Joggen sehr viel Energie verbrauche, es aber nicht tue, weil ich mich dazu nicht aufraffen kann, nutzt es mir mal gar nichts. Also, wie eben schon angesprochen, wenn ich also wirklich mit dem Sport anfange oder abnehmen möchte, dann kann man sich eine Sportart suchen. Ist diese Hürde aber noch zu groß für einen, dann sage ich immer, die Alltagsbewegung hochsetzen, das Rad nehmen, zu Fuß gehen, abends eine Runde zum Runterkommen nicht Fernsehen gucken, sondern durch den Park laufen. Auch kleine Aktivitäten fördern den Mehrverbrauch. Die sind natürlich geringer, als wenn ich jetzt richtig Sport treibe, aber es ist manchmal der erste Schritt.
Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür, auch für diesen kleinen Appell nochmal. Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen enttäuscht, so mit Darts und Schach, dass das nicht hilft, aber mein Ohr, was hast du darüber hinaus alles aus dieser Folge mitgenommen?
Ja, ich fand den Schlussappell auf jeden Fall nochmal sehr wichtig für alle Hörer, weil das tatsächlich ja auch immer ein großes Problem ist, dass man sich viele Dinge vornimmt und es scheitert dann eben an der Umsetzbarkeit im Alltag und dass man gerade wenn man diesen Aspekt Abnehmen im Blick hat, auch etwas wählt, was man dann auch wirklich durchziehen kann. Und ganz spannend finde ich ja auch, dass ich kenne viele, die sich sportlich betätigen und dann hinterher denken, jetzt kann ich mir wieder was gönnen, weil ich habe ja gerade die Kalorien verbraucht und dann nehmen sie die Kalorien auch wieder zu sich. Also das bringt dann für das Abnehmen natürlich dann auch nicht so viel. Und eigentlich ist der Unterschied ja jetzt je nachdem, welche Sportart man macht, so bei der Ernährung im Allgemeinen ja gar nicht so groß, sondern es ist ja die ausgewogene Ernährung nach der Pyramide, die wichtig ist, zumindest für die Freizeitsportler. Und wie gesagt, ich irgendwann werde ich herausfinden, wie vegane Fußballspieler das machen, dass sie da wirklich ihre Energie so kriegen, dass sie diese 90 Minuten durchhalten. Das kann ich mir tatsächlich immer noch nicht so richtig vorstellen. Und liebe Rike, vielen Dank. Es war sehr interessant.
Vielen Dank, es war auch für mich eine Freude.
Ja, wunderbar, sehr schön. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge. Und das bringt uns dann direkt schon Richtung Juli. Und im Juli haben wir wieder ein neues Thema, Manon. Was haben wir denn da dabei?
Genau, im Juli blicken wir auf das Thema Food Pairing, weil das Thema ist, was wir dieses Jahr zum Tag der Lebensmittelvielfalt, den wir ja immer am 31. Juli feiern, in den Mittelpunkt stellen. Und beim Food Pairing geht es mal vereinfacht gesagt um die Kombination unterschiedlicher Geschmacksrichtungen, Geschmackskomponenten, die man vielleicht im ersten Moment nicht so zusammenzählt. Das ganz klassische Beispiel wäre Rotwein und Schokolade. Das ist so das Food Pairing, was wahrscheinlich die meisten noch kennen. Und darüber wollen wir uns mit einer Sensorikwissenschaftlerin unterhalten.
Ja, das klingt auf alle Fälle auch schon mal sehr interessant. Ich bin gespannt. Und dann schauen wir beide jetzt erstmal fröhlich weiter die Fußball-Europameisterschaft.
Das machen wir.
Und sagen dann bis zum Juli. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.